Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
Der 2. Juli 2025 ist nicht nur temperaturmäßig ein heißer Tag, sondern auch auf den Streaming-Anbietern geht es heiß zur Sache. Denn kurioserweise sind am 2. Juli sowohl auf Prime als auch auf Netflix zwei Action-Kracher erschienen. Denn während Prime Video Luther und Peacemaker zusammen in Heads of State losgeschickt hat, kämpfen in The Old Guard 2, Furiosa und The Bride gegeneinander. Und über The Old Guard 2 wollen wir reden, denn die Folge gestern zu Heads of State mit Sven und Theresia ist bereits erschienen. Und da könnt ihr gucken, wie den beiden der Film gefallen hat. Und wir, das sind einmal der Stu. Hallihallo.
Hallo, also lieber Johannes, ich bin ja von dieser Anmoderation erschlagen. Also das ist ja Wahnsinn. Also ich bin wirklich baff. Also ich sehe dich. Ich gebe dir noch 2 Jahre, dann moderierst du Stern-TV. Ich sehe das. Da hast du Talent für. Ich glaube, doch, ich sehe da eine glorreiche Zukunft vor dir. Bitte vergiss nie, woher du kamst. Hallo zusammen. Ich möchte mich vorweg auch entschuldigen. Der Kollege hat es angesprochen, es ist sau heiß. Deswegen verlangt bitte nicht von mir, meinen Ventilator auszustellen. Ansonsten werde ich diesen Podcast nicht übernehmen. Ich bin nämlich im Dachgeschoss, deswegen sorry. Aber wenn ihr bei mir irgendwelche Störgeräusche hört, das ist mein Ventilator. Sorry, es geht gerade nicht ohne, sorry.
Dir ist alles verziehen. Ich hoffe, ihr verzeiht uns auch alles, falls wir nicht immer den klarsten Gedanken fassen können, weil es ist heiß und wir haben noch 2 Monate vor uns, die nicht besser werden.
Ja, also bitte verzeiht uns alles, auch das eine Mal, wo wir eure Mutter fett genannt haben oder so. Das war nicht so gemeint, das war die Hitze. So, wir können anfangen.
Da sind die klaren Gedanken schon weg. So. The Old Guard, das ist ein Actionfilm unter anderem mit Charlize Theron, der vor ein paar Jahren auf Netflix erschienen ist, ein Ultra-Erfolg war. Der war eine Zeit lang in den Top 10 erfolgreichsten Netflix-Filmen aller Zeiten, ist da inzwischen raus, weil dann ja sowas wie The Gray Man oder ja viele andere durchwachsene Netflix-Produktionen kamen, sagen wir mal. Stu,
ja.
Wie hat dir denn The Old Guard damals gefallen?
Also das kann man vielleicht sagen, ich habe hier relativ spontan diesen Podcast zugesagt. Ich bin quasi eine Art Krankheitsvertretung, nenne ich es einfach mal. Deswegen habe ich mich nicht so mit dem zweiten Teil beschäftigt und habe dann, als ich ihn gestartet habe, festgestellt, dass ich damals eine Kritik zum ersten Teil geschrieben habe. Habe mir die durchgelesen und ich habe das meiste auch wirklich vergessen. Aber laut dieser Kritik fand ich den ersten Teil im besten Sinne mittelmäßig. Und hey, es spielt Charlize Theron mit und ich muss ja sagen, ich mag die Frau als Darstellerin echt gerne.
Da geht's mir ähnlich. Ich habe den ersten Teil geguckt. Ich weiß noch, ich fand einige Actionsequenzen ganz in Ordnung. Regie geführt hat da ja Gina Prince-Bythewood, die dann danach The Woman King gedreht hat mit Viola Davis. Cooler Film auch. Und da muss man sagen, großartige Actionsequenzen in dem Teil. Und ich finde, man hatte damals auf jeden Fall das Problem, das war noch die Netflix-Zeit, wo Produktion, der ist ja 2020 erschienen, zu lang war. Der ging über 2 Stunden. Und da hatte ich schon gedacht, nee, das hat dem Film nicht gut getan. Wir können schon mal die Entwarnung geben und Sue war auch sehr froh drüber. The Old Guard 2 geht nicht über 2 Stunden, geht knapp über 100 Minuten. Und Regie geführt hat diesmal Victoria Mahoney. Die kennen einige vielleicht als Second Unit Directorin oder also Regisseurin von dem 9. Star Wars Film und sie hat bereits bei sehr, sehr vielen Serien auch Regie geführt. Das heißt, das ist, wenn ich das jetzt richtig sehe, nee, es ist nicht ganz ihr Regiedebüt. Sie hat schon mal bei einem 2011 bei einem kleineren Film Regie geführt, aber ich würde sagen, jetzt ihr größter Film, bei dem sie Regie geführt hat. Und Stu, The Old Guard 2, worum geht's?
Okay, ich werde hier einfach was vorlesen, es tut mir leid, ja, aber ich bin gerade nicht dazu in der Lage, die komplexe Handlung vom zweiten Teil zusammenzufassen. Die alte Garde ist eine Gruppe von unsterblichen Elitekämpfern. Andy, die bereits vor Jahrtausenden als Andromache von sonst was kämpfte, kehrt mit ihrer Gruppe zurück, um die Menschheit vor einer neuen und mächtigen Bedrohung zu beschützen. An der Seite von Andy kämpft unter anderem Tua, Nikki, Joe und Nile. Das ist die Neuzugängerin aus dem ersten Teil, gespielt von Kiki Layne. Nachdem der früher abfällige Booker die Gruppe verraten hat und für ein Jahrhundert verbannt wurde, tritt er auf die lange verschollene Quinn. Sie wurde vor 500 Jahren wegen Hexerei verurteilt und auf den Grund des Ozeans versenkt. Und die wird dann von einer gewissen Dame, die von Uma Thurman gespielt wird, wieder ins Tageslicht geholt. Und die Uma Thurmans Figur heißt Discord und die hat irgendwas Böses hat diese Frau vor. Das würde ich sagen, ist jetzt meine Synopsis. 60% Wikipedia, 40% meine eigene Stimme. So.
Okay, ganz zynisch gesprochen können wir also einfach sagen, ist es jetzt der zweite Teil eines Highlander-Rip-Offs.
Ja, also es basiert ja auf einem Comic, wo auch der Comic-Autor auch das Drehbuch mitgeschrieben hat, der Greg Rucka. Ich muss ehrlich aber sagen, ich habe von den Comics noch nie was gehört. Ich bin aber auch da nicht im Themengebiet drin. Könnt ihr uns gerne in den Kommentaren sagen, ob das gleich wirklich was Großes ist im Comic-Bereich. Ich habe davon noch nie gehört. Und ja, es erinnert natürlich ganz stark an Highlander, einen, wie ich finde, famosen 80er-Jahre-Fantasy-Klassiker mit Christopher Lambert und Sean Connery. Aber ja, ich sag mal so viel. Ich finde, The Old Guard 2 ist nicht so schlecht wie Highlander 2. Das kann man hier, glaube ich, schon mal festhalten. Das ist schon mal etwas, was man dem Film sagen, also zugutehalten kann. Er ist, während Highlander 2 ja die Mythologie komplett auf links dreht, ist The Old Guard, so wie ich das jetzt beurteilen kann, doch in seiner Mythologie verfestigt. Also es kommt jetzt nicht so viel Neues dazu, dass man jetzt denkt, übrigens, wir können jetzt auch Feuer spucken oder so. Das gibt's jetzt hier nicht. Ich muss aber auch sagen, ich habe mir, bevor ich halt den zweiten Teil geguckt habe, meine Kritik durchgelesen auf Movie Break und noch mal ein bisschen mit Wikipedia gestöbert, weil ich wirklich vom ersten Teil fast nichts mehr behalten habe. Und ich möchte gerne wissen von dir auch, Johannes, wie war es bei dir? Hast du den Einstieg gut geschafft? Weil ich habe am Anfang da gesessen und dachte, okay, war das nicht der? Das war doch der. Was macht ihr gerade hier? Wie war es bei dir?
Ja, du, das ging mir ganz genauso. Also natürlich wusste ich noch, dass Charlize Theron mitspielt, aber die anderen Figuren waren bereits im ersten Teil so blass. Also ich war mir nicht sicher, ob die jetzt dabei waren. Also ich weiß, Matthias Schönartz, der taucht ja irgendwann wieder auf im Film. Spoiler, Anführungszeichen, keine Ahnung. Nee, eigentlich nicht, weil er ist nicht gestorben im Vorgänger. Also war es ihm vielleicht zu erwarten, dass er wieder auftaucht. An den kann ich mich auch noch erinnern, aber die anderen Figuren, also hätte man mir nach 5 Minuten gesagt, die sind alle neu und sie hat jetzt sich eine neue Crew zusammengesucht. Ich hätte es abgekauft und hätte es dann wahrscheinlich erst im Nachhinein gemerkt, beziehungsweise dann durch die Recherche, weil ja, ich habe den halt auch nur einmal gesehen und es sind alles nicht die erinnerungswürdigsten Figuren. Selbst die Figur von Charlize Theron, Es ist halt Charlize Theron. Dank ihr ist die Figur cool und sie ist halt cool.
Ja, das stimmt schon. Also ich finde, die Figuren haben schon so eine gewisse Dynamik untereinander. Aber das reicht für mich jetzt auch nicht aus, um zu sagen, das ist der Grund, warum ich sie jetzt nicht mehr vergessen werde. Ich sag dir direkt, wenn dieser Podcast online ist, ich werde die Hälfte vom Film wieder vergessen haben. Über das Ende des Films können wir dann gleich gerne auch nochmal spekulieren. Da können wir auch noch was sagen. Was ich halt jetzt schon auch festhalten kann, ich finde es immer schade, wenn die Hintergrundstories oder die Entstehungsgeschichte eines Films spannender und interessanter ist als der Film selbst. Und ich finde halt bei The Old Guard 2 ist das der Fall. Du hast es ja angesprochen, vor 5 Jahren kam der erste Teil und war wirklich mega erfolgreich. Das war ja auch noch so die Phase, wo Netflix Eigenproduktionen noch so auch so einen Blockbuster-Status hatten, wo es was Besonderes war, wenn Netflix jetzt so einen eigenen großen Blockbuster raushaut. Also das, was sie jetzt quasi 1-2 Wochen machen. Und dann meistens der werte Kollege und ich, die sprechen müssen, damit der Film auf Platz 1 geht, das ist klar. Und weißt du, was da alles im Hintergrund abgelaufen ist, dass wir jetzt 5 Jahre warten? Weil eigentlich sollten ja die Dreharbeiten schon 2022 gestartet sein oder sind sogar gestartet.
Genau, also ich habe mitbekommen, dass halt die Regisseurin des ersten Teils sollte eigentlich erst Regie führen, hat dann aber entschieden, dass sie The Woman King macht. Können wir auf jeden Fall jetzt schon mal sagen, glaube ich, gute Entscheidung für sie. dann sollte es auf jeden Fall Nachdrehs geben, die aber auf jeden Fall einmal in den Streik reingegangen sind und davor war auch noch irgendwas.
Ne? Tatsächlich, natürlich, die Pandemie hatte noch mit reingewirkt. Ah. Dann gab es wohl bei Netflix einen Führungswechsel und der hat dafür gesorgt, dass wohl die neue Chefetage oder das neue Kreativteam, keine Ahnung, gesagt hat, irgendwie das, was wir jetzt alles gedreht haben, ist ganz gut, aber jetzt müssen halt Nachdrehs ran. Das hat verzögert und es gab sogar einen Brand auf dem Studiogelände, was wohl die Dreharbeiten auch nochmal verkompliziert hat. Also da hängt ein Rattenschwanz dran. Was ich dann interessant finde, Charlize Theron, die ist ja hier auch als Produzentin gelistet. Und der scheint dieses Franchise auch sehr wichtig zu sein. Vermutlich, weil ja klar ist, dass George Miller mit ihr keinen weiteren Mad Max mehr drehen wird. Warum, George? Warum?
Das Publikum hat Schuld.
Muss man ja. Ja, schämt euch. So. Auf jeden Fall wurde sie, glaube ich, vor einiger Zeit mal gefragt, warum das so lange dauert, bis die Old Guard 2 halt rauskommt, weil der halt eben auch lange abgedreht war. Und sie wusste es selber halt nicht. Und wenn du als Produzentin und als Hauptdarstellerin, und wie gesagt, wir reden hier von Oscar-Preisträgerin Charlize Theron, die selbst nicht weiß, warum ihr Film nicht erscheint, also da scheint wirklich bei Netflix einiges im Argen gewesen zu sein.
Ja, und wenn man jetzt den Film anguckt, kann man sagen, das ist halt ein Streaming-Action-Film, ne? Also, wir haben schon ein bisschen über die Figuren gesprochen. Es gibt halt, ne, die coole, taffe Anführerin, es gibt irgendwie die junge Azubine quasi, und dann gibt's halt noch die zwei Typen, die eben hier einfach mal ein schwules Paar sind. Da kann man schon mal, das finde ich, kann man positiv erwähnen. The Old Guard 2 und damit auch der Vorgänger, das sind ungefähr die einzigen Mainstream-Action-Filme, wo es quasi schwule Action-Helden gibt. Ja. Weil es gibt's nicht. Weil, muss man sagen, es ist ja immer noch ein sehr relativ konservatives Genre. Schwule Actionhelden können sich, glaube ich, viele nicht vorstellen, leider. Das haben wir hier, auch wenn man sagen muss, die beiden sind ultra blass und sie sind mir völlig egal.
Ja, die sind eigentlich nur dafür da, so für so ein bisschen Scherze zu machen, ne? Also dann verliert einer im Kampf so den Daumen und dann wird durchgezeigt, guck mal, der Daumen ist wieder dran, weil unsterblich und so, okay, cool. Ich finde, sie haben auch für mich die beste Action-Szene oder den erst besten Action-Moment. Und zwar relativ am Anfang, wenn sie mit so einem Auto kollidieren und das Auto so über die Klippe rast. Das war doch so der Moment, wo ich dachte, oh, okay, das gefällt mir gerade besser, als ich es gedacht hätte. Aber wie gesagt, das war für mich halt schon das Highlight. Und danach, naja.
Neu dazu kommen quasi ein Bibliothekar über diese alten Wächter, gespielt von Henry Golding, den wir aus unterschiedlichsten Produktionen kennen. Ich kenne ihn, glaube ich, eher aus hier Simple Favor.
Hallo, G.I. Joe, hier war er doch dabei. Also bitte.
Ach stimmt, der spielt ja den Maskenkrieg.
Ja, genau.
Ne? Der hat auch so eine komische Nicht-Karriere irgendwie, weil hat er nicht auch bei
Crazy Rich Asians?
Ja, ne? Genau, und dann ist er auf einmal in so einem Ultra-B-Movie aufgetaucht, den ich sogar geguckt hatte. Der war ultra schrottig. Und da habe ich auch gedacht, oh nee, jetzt ist auch seine Karriere wieder im Eimer. Aber scheinbar noch nicht so ganz, dass er jetzt hier wieder mitspielt. Er hat einen Bart.
Der Bart ist wichtig, weil, ich meine, wer weiß, wie Henry Golding aussieht, der weiß, das ist ein gut aussehender, ich würde sagen, junger Mann. Ich würde ihn jetzt nicht älter als 40 schätzen, aber dem seine Rolle ist halt eigentlich so der alte, weise Bibliothekar. Und ja, er ist unsterblich, aber ich hatte echt Probleme, wenn der so angefangen hat zu reden. Ich dachte, wie redest du denn? Ich meine, klar, er ist unsterblich, also das passte für mich nicht zusammen. Also ich hatte ganz oft gerade bei den Dialogen das Gefühl, okay, liebes Drehbuch, liebe Drehbuchautoren, Autorinnen, das war nix.
Wo ist Ian McKellen, Brian Cox und Co.? Also, die hätten wir gebraucht. Aber natürlich, das hätte auch der Gag sein können, quasi, ne? Aber dann hätte man es gaggiger machen können und irgendwie so einen 18-Jährigen oder so nehmen können, nach dem Motto, höhö, voll lustig, irgendwie so ein junger Hüpfer ist oder eine junge Hüpferin ist jetzt das, genau.
Also, ich habe nichts dagegen, dass er diese Art von Rolle spielt, diesen alten, weisen Mann, ja? Aber es ist so, wie er sich verhält, das ist weder Fisch noch Fleisch. Also dann geh halt Feuer darin auf oder konterkarier es gerne. Aber das war so nichts Halbes. Der redet halt über die Unsterblichkeit so, als ob er jetzt irgendwie gerade ein Fischbrötchen zubereiten würde. Jetzt habe ich Hunger.
Genau. Und anderer Neuzugang, Uma Thurman. Wir alle lieben, glaube ich, Uma Thurman, auch wenn wir sie in den letzten Jahren ja wirklich sehr, sehr selten gesehen haben. Und ich sag mal so, in diesem Film werdet ihr sie auch erstmal selten sehen.
Ja, wir sehen sie am Anfang und dann dachte ich mir so, Uma Thurman, endlich mal wieder. Dann habe ich durchüberlegt, wann habe ich sie zum letzten Mal wahrgenommen? Ich glaube, es war bei irgendeinem Lars von Trier Film. Ich glaube, Nymphomaniac oder so. Also wirklich lange her. Ich will nicht sagen, dass sie danach nicht irgendwas gedreht hat, was ich auch gesehen habe, aber in meinem Kopf hat das echt gerattert, wann habe ich sie zuletzt gesehen? Und da ja gerade auch auf YouTube bei Arte die Kill Bill Filme alle online sind, also auch definitiv eine größere Ansehempfehlung als jetzt die Old Guard 2, war ich auch echt froh, sie wiederzusehen. Aber ja, sie ist da, dann ist sie weg, dann kommst du wieder und dann ist der Film vorbei.
Ja, und ich habe mich gefreut, sie zu sehen, aber muss das ganz schlimm sagen, ich finde das gewillt für den kompletten Cast mit einer Ausnahme, die spielen auch alle, ja, also engagiert würde ich das nicht nennen. Also ich fand ja noch Veronica No, die auch wieder auftaucht, das ist halt diese Quinn. Ich finde, die hat so eine emotionale Szene, wo ich denke, okay, die gibt hier jetzt ja wirklich Emotionen rein. Ich weiß nicht, warum das in dem Film drin ist. Das hat mich fast irritiert, aber alle anderen sind wirklich sehr auf Autopilot und auch Uma Thurman. Also hätte es auch wirklich jeder andere, also es profitiert davon, dass es Uma Thurman ist und wir wissen, wer sie
ist. Und sie hat einen lustigen Namen.
Ja, sie hat den Namen von einem, was ist das denn, einem Messenger-Dienst oder ist das schon eine Social-Plattform?
Ich weiß nicht, was Discord ist. Warte kurz, ich habe da was vorbereitet. Hallo, ich bin's, Vergangenheits-Du. Erstmal ganz, ganz liebe Grüße an meine lieben Kollegen Gegenwarts-Johannes und Gegenwarts-Du. Leute, ich bin mir sicher, ihr werdet den Podcast rocken und es wird vermutlich nur an euch liegen, dass die Old Guard 2 kurz nach Start Nummer 1 bei Netflix ist. Da bin ich mir ganz sicher. Diese Unterbrechung hat nur einen einzigen Grund. Ihr habt vielleicht gerade eben den Namen von Uma Thurmans Figur in die Old Guard 2 gehört, nämlich Discord. Discord ist ein komischer Name, aber Discord ist vor allem ein richtig toller Online-Dienst. Da könnt ihr auch den Telestammtisch finden. Einfach in den Shownotes schauen, da ist ein Link, einfach draufklicken und dann könnt ihr bei uns zum Community-Server des Telestammtisches dazu stoßen und könnt da uns Feedback geben, könnt mit uns über Serien reden, über Filme, auch gerne über Videospiele, über Comics, über Bücher. Natürlich absolut gratis. Vielleicht sieht man oder hört man sich dort auch wieder oder schreibt sich wieder. Nicht mit mir, ich bin leider in der Vergangenheit, sorry, aber ich bin mir sicher, dass der zukünftige Gegenwarts-Du mit euch auch mal da ein Wörtchen quatschen wird. Und natürlich auch der zukünftige Gegenwarts-Johannes und ganz, ganz viele aus unserer Redaktion, die sind nämlich alle sehr, sehr liebenswürdig. Tut mir nochmal leid für die Unterbrechung des Podcasts von Jolka 2. Der Podcast geht jetzt weiter und ich sage Tschüss und viel Spaß mit den beiden Jungs. Tschüss.
Ich dachte, du hast halt super viel Stress und dann machst du einfach noch einen Einspieler.
Ja, was soll ich sagen? Leidenschaft setzt sich halt einfach durch.
Was tut man nicht alles für den Telestammtisch? Ja. Traumhaft. Ja, die Handlung. Also muss schon sagen, der Mythos wird ein bisschen erweitert, glaube ich. Ich würde es nicht spoilern, weil es auch, finde ich ehrlich gesagt, nicht sonderlich spoilerwürdig ist. Aber man kann auf jeden Fall sagen, am Ende des ersten Teils ist ja Charlize Therons Figur nicht mehr unsterblich. Ja, im Laufe des Films vielleicht.
Ja.
Vielleicht wird sie wieder unsterblich. Wir wissen es nicht.
Also ich hatte das auch komplett vergessen, aber natürlich gibt es dann so die obligatorische Szene in der ersten Action-Sequenz. Warte, denk daran, du bist nicht mehr unsterblich. Und ich dachte, oh, danke für den Hinweis, das habe ich vergessen. Diese ganze, also ich finde, die Mythologie hat schon ihre Reize. Und ein paar Sachen, die finde ich auch echt gut. Allein die Idee, wie kann man einen Unsterblichen wirklich quälen, einfach in eine Eisenkiste und dann ab ins Meer rausfahren und versenken, sodass du jedes Mal wieder von neuem ertrinkst. Das ist eigentlich, also, eine coole Idee. Das klingt jetzt so, als finde ich das geil, aber du weißt, was ich meine. Das ist einfach, mythologisch gesehen, hat das was. Aber ich finde, sie machen nicht wirklich viel draus. Und was ich halt eben auch echt bescheiden finde, ist, wie der Film, ich nenne es mal Klimaxe aufbaut, gerade die emotionalen. Du hast ja schon gesagt, es gibt eine Szene, wo diese Quinn auf Charlize Therons Figur trifft und die haben eine Geschichte zusammen und ich habe selten so ein antiklimatisches Aufeinandertreffen gesehen. Also allgemein muss ich sagen, der Film wirkte auf mich wirklich durchgehend sehr antiklimatisch. Wie war das bei dir?
Also erstmal muss man sagen, die Dialoge sind furchtbar geschrieben. Also gerade Henry Golding oder auch Chiwetel Ejiofor ist ja auch dabei.
Stimmt.
Als so ein CIA-Typ. Die haben nichts anderes zu tun, als Dinge zu erklären. Also es ist wirklich ganz furchtbar. Also ich dachte, wir haben diese Zeit so ein bisschen hinter uns gelassen. Wirklich diese ganz miesen Exposition-Dumps in den Streaming-Action-Filmen. Aber sie sind immer noch da und waren nie weg. Und ganz viel, also ich weiß jetzt immer noch nicht, warum Uma Thurman irgendwas getan hat in diesem Film. I don't know. Quinn macht im Film eine 180-Grad-Drehung und es wird null erklärt. Ja. Es funktioniert einfach ganz vieles emotional so gar nicht. Es ist, einfach nein. Also und auf einmal tauchen Figuren, also ne, Matthias Schönertz taucht da wieder auf und alle sagen, ach so, ja, du hast uns verraten, ja, egal, komm, du bist jetzt wieder einer von uns. Ja.
Und
ihr habt die verstoßen, Leute. What the?
Und das Ganze wäre ja nicht so schlimm, wenn der Film halt irgendwas anderes bieten würde, aber ich habe dir schon angemerkt, am Anfang die Action fand ich noch ganz okay, aber es gibt halt irgendwann ein Moment, wo halt Kiki Layne gegen diese Veronica Nyong, glaube ich, heißt sie, also Quinn gegen Nile, wo die kämpfen Martial Arts mäßig. Quinn hat davor schon gezeigt, dass sie was kann und dann kommt es da zu diesem Kampf und ich habe wirklich schon lange keinen so inspirationslosen und öden Martial Arts Kampf gesehen wie den. Also der ist sehr kurz, das ist das Positive daran, ansonsten mache ich ihn einfach nur furchtbar.
Ja, ich weiß echt nicht, was passiert ist. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie hinter den Kulissen die gleiche Stunt-Crew und sowas hatten wie beim ersten Teil. Weil beim ersten Teil, da gab's gute Action. Die hatte was Hartes, die hatte konsequent. Ich habe mir extra auf YouTube nochmal ein, zwei Sequenzen davon eingebucht. Das war jetzt auch nicht top of notch, aber das war ordentlich. Das war gut gemacht. Und hier, es gibt dann auch die Sequenz, wo halt Quinn gegen Charlize Therons Charakter Andy nennen wir sie einfach mal, damit wir nicht ihren alten Namen da nennen, auch mit so ein bisschen Martial Arts mäßig, aber hui, war das langsam und war das irgendwie langweilig. Mhm. Also Charlize Theron kann das ja, wir wissen das. Und auch so viele andere Actionsequenzen sind so mies geschnitten. Also ich weiß nicht, so lang, also es ist lange her, dass mich sowas wie Schnittmassaker gestört hat, aber hier waren diese Schnitte waren so langsam, also so blöd gesetzt, die hatten überhaupt keinen Punch, die haben überhaupt, es war verwackelt, ich habe zum Teil nichts gesehen. Es gibt dann so einen Kampf in so einer goldenen Kuppel oder sowas, wo ich kurz gedacht habe, also es ist der Kampf, den du auch angesprochen hast, glaube ich.
Ja, genau. Kuppel, ja.
Wo ich kurz gedacht habe, das ist ja irgendwie auch mal eine interessante Hinterkulisse, weil sonst sieht der Film pottenhässlich aus. Also wirklich, der hat gar nichts zu bieten visuell. Diese goldene Kuppel, habe ich kurz gedacht, das ist irgendwie interessant, aber die ist nicht mal konsequent durchgängig golden. Also immer wieder sieht man so Kabel und Paneele und sowas. Also es ist nicht mal irgendwie so ein sonderlich schönes Ding. Also in dem Bond wäre das, oder bei Mission Impossible wäre es so ein ganz durchgängiges Ding und ist sehr geil aus. Aber dann fährt die Kamera auf einmal auf die Wand, wackelt ein bisschen hoch und geht dann runter. Und ich habe gedacht, was ist das denn hier? Also die Action ist wirklich mies.
Ich habe halt im Abspann gelesen, die Kamera hat Barry Aykroyd gemacht. Und ich mag eigentlich die Bilder von Barry Aykroyd ganz gerne. Der macht aber halt wirklich mehr so Filme mit Catherine Bigelow. Also da, wo es darum geht, dass das Bild rau, authentisch aussieht. Das ist ganz weit weg von Fantasy. Und ich finde, also ich möchte jetzt nicht ihm die Schuld geben, dass der Film so hässlich ist. Aber ich denke mir halt auch so, wenn du halt jemanden nimmst, der halt dafür bekannt ist, mehr so diese raue Tonalität, diese raue Bildsprache zu haben, die also Sachen gemacht hat wie The Hurt Locker, Detroit hier oder Zero Dark Thirty, das ist, glaube ich, nicht der richtige Künstler oder Kameraprofi für so einen mythologischen Fantasy-Film. Und also ich weiß nicht genau, was im Hintergrund vorgefallen ist, aber ich glaube, wir haben es hier mit einem Film zu tun, ich wiederhole mich, wo die Hintergrundgeschichte, die Entstehungsgeschichte, glaube ich, so viel interessanter ist als das Endprodukt jetzt. Ganz ehrlich, ich würde mich sogar freuen, vielleicht so in 5-6 Jahren so eine Doku zu sehen. Hier, Netflix hat doch gerade diese Trainwreck-Doku-Reihe. Hier, Poop Cruise, oder wie das heißt, ja? Also, da könnte ich mal vor, genau, überleg doch mal. In so 5 Jahren macht Netflix Trainwreck Netflix. Und da wird einfach mal alles so ausgekehrt, so von den ganzen Netflix-Großproduktionen und wie das so war. Wo dann auch mal eine Charlize Theron sagen kann, es war ein Albtraum, die waren voll scheiße zu uns. Das fände ich interessant. Aber interessanter als, auf jeden Fall, als die Old Guard 2.
Und es sieht auch alles nach nichts aus, ne? Also es gibt da eine Szene, wenn das erste Mal die zwei Dudes dann auf Matthias Schönertz wieder treffen, der sitzt auf einer Bank vor einem Feld. Und das sieht so aus, als hätten sie das hier 10 Kilometer draußen irgendwo in der norddeutschen Walden Wiesen gedreht. Und dann sind sie irgendwie in so einem chinesischen Geheimlabor und es sieht nach nichts aus. Also das Kreativste ist noch am Anfang so eine Villa, wo aus irgendwelchen Gründen pinke Statuen, blaue Stühle und rote Vasen rumstehen. Also das ist noch kreativ und es sieht einfach, also
jetzt geht der Film jetzt ist so schottenhässlich.
Ja, ich finde, ich war wirklich schockiert, wie hässlich auch vor allem, also ich finde diese Mythologie in der Theorie ja schön, das ist interessant, aber da möchte ich auch visuell irgendwas davon wiedergespiegelt bekommen. Aber Matthias Schönert sitzt dann da halt einfach in einem Adidas-Anzug rum und die ganzen anderen Leute laufen rum wie, als würde ich durch die Innenstadt gehen und drei Leute sagen, du und du, dein Outfit nehmen wir für diesen Film. Es ist nicht irgendwie cool oder beeindruckend oder mythisch interessant. Das ist so, ich fand's wirklich scheiße.
Ja, würde ich weitestgehend mitgehen. Und was mich halt auch echt wurmt ist, das sind auch alles fähige Darsteller. Also Matthias Schönertz ist jetzt ja ein Belgier. Der hatte seinen Durchbruch mit dem belgischen Film, glaube ich, Bullhead hieß der, glaube ich. Danach kamen solche Sachen wie The Drop oder Der Geschmack von Rostock Knochen. Der Mann ist halt ein großartiger Schauspieler, aber in letzter Zeit spielt er nur Scheiße mit. Also nicht, dass er Scheiße, aber die Filme sind einfach Kacke. Und es tut mir so leid, fähige Darsteller, Darstellerinnen wie Luca Marinelli, Charlize Theron oder eben Matthias Schönertz und Uma Thurman in sowas zu sehen. Das ist halt echt traurig. Weil ich mir denke, boah, überleg mal, was du mit denen hätte machen können. Also nicht als Actionfilm, sondern einfach so, welche darstellerische Kraft da gebündelt eigentlich auf einen zukommt, aber alles, was geliefert wird, ist so ein Puff. Also das Geräusch Puff, nicht der Puff. Also es ist heiß, tut mir leid.
Ja, und ich finde, der Film traut sich ja auch gar nichts groß. Ne? Also der ist G20 mit Viola Davis vor ein paar Wochen, Monaten, keine Ahnung, Zeit ist relativ. Der war auch mies. Aber der hatte dieses wahnwitzige Szenario und der war so blöd, dass man, finde ich, zum Teil da wenigstens irgendwie Spaß mit haben konnte. Der hier ist ja auch so ernst und der versucht gar nichts. Das Einzige, was mir aufgefallen ist, ich verstehe es nicht. Also, in John Wick Kapitel 4 haben wir in der Szene in Frankreich, wenn die durch den Arc de Triomphe rumfahren mit den Autos, einen Song von Gesaffelstein, und zwar Hate or Glory, ein großartiger Tech-Elektro-Track. Der wurde dann auf einmal auch in Havoc genutzt. Und was passiert hier? In der ersten Auseinandersetzung von Charlize Theron und Veronica Neo wird der auch genutzt. Wo ich denke, was ist denn hier los? Warum nutzen denn 2025 zwei Netflix-Produktionen diesen Song? Und vor allem muss man sagen, ja, Überraschung, Chad Stahelski und Gareth Evans haben es tausendmal besser gemacht, weil da auf den Beat geschnitten wurde. Hier überhaupt nicht. Dann ballert da so ein Techno-Beat rum und Charlize Theron läuft in die Masse und guckt hin und her. Und ich denke, ja, das hat überhaupt keinen Punch.
Vielleicht ist es auch einfach so, dass Charlize Theron nach Fury Road und Atomic Blonde einfach sich gedacht hat, boah, Action sieht zwar cool aus, aber sie zu machen ist halt unglaublich anstrengend. Wisst ihr was, wir machen es jetzt einfach mal ein bisschen dezenter. Das kann ich mir gut vorstellen. Aber hey, es ist so schade auch. Ich komme gerne auf das nochmal zurück. Ich habe gerade mal hier auf, was Charlize Theron in den letzten Jahren nach The Old Guard gedreht hat. Das waren immer nur so Gastauftritte halt, weißt du? Irgendwie hier mal in Doctor Strange 2, dann in The Boys Gastauftritt, was ich auch sehr amüsant finde, dass sie Doctor Strange und in The Boys Gastauftritt hat. Und ansonsten war da halt nicht viel. Ich meine, ich weiß jetzt nicht, vielleicht hat sie privat was zu tun oder hat sich eine Auszeit genommen. Das hat sie ja auch, wenn verdient. Aber ich denke mir so, warte jetzt seit 5 Jahren auf einen richtig tollen neuen Charlize Theron-Film. Es muss ja auch kein Actionfilm sein. Die kann ja auch als Dramaschauspielerin überzeugen. Siehe Monster oder im Teil von Ila. Aber dann wartest du 5 Jahre und dann bekommst du das. Und von Uma Thurman, wie gesagt, will ich auch gar nicht erst anfangen. Also, Johannes, wir haben ja in letzter Zeit wirklich viele Netflix-Filme besprochen. Und wir waren auch nicht immer einer Meinung. Hier siehe zum Beispiel K.O. Aber ich muss überlegen, was war der letzte Netflix-Film, den wir besprochen haben, wo wir beide, glaube ich, so dieses Gefühl hatten, dieser Film ist so ein bisschen tot einfach. So Dead on Arrival.
Also ich hab dann auch geguckt in meine Liste dieses Jahr. Wir haben ja auch über Extra Tutorial gesprochen.
Oh, ja, der war.
Und da muss ich sagen, den fand ich ja auch wirklich nicht gut. Aber den fand ich besser als das hier, weil der zumindest wusste, was er machen wollte und hat das knallhart durchgezogen. Mhm. Halt Die Hard im amerikanischen Konsulat mit einer ehemaligen Soldatin unter posttraumatischer Belastungsstörung. War auch nicht gut, aber der hat wahrscheinlich auch ein Zehntel davon gekostet, keine Ahnung.
Und vor allem die Erwartung. Ich meine, bei Extra Terrestrial wusstest du, okay, der Regisseur von Lambok macht einen Actionfilm für Netflix. Da war schon so, ja, okay, ne? Okay, was soll das überhaupt sein? Hier hast du aber zumindest, okay, Charlize Theron in der Hauptrolle, Uma Thurman ist mit dabei und noch ganz viele andere sehr, sehr begnadete Darsteller. Da war die Hoffnung und die Erwartung einfach, glaube ich, schon gegeben, dass das zumindest ganz solide wird. Und das ist es jetzt leider nicht geworden. Ja? Und das Schlimmste ist, und ich würde jetzt hier gerne mal so eine kleine Spoilerwarnung raushauen, wenn das okay ist. Also, pass auf, der Film ist jetzt nicht wirklich spoilerlastig oder twistlastig, aber ich trotzdem hier Spoiler. Und zwar, er endet ja komplett offen, ne? Also, die böse Quinn ist am Ende dann die gute Quinn und geht dann mit Andy auf die Jagd gegen Discord, die ja irgendwie auch jetzt wieder sterblich ist und das plötzlich irgendwie ganz, ganz scheiße findet. Und die Nile ist dann irgendwie zerstört. Leute, es war mir doch scheißegal am Ende, ganz ehrlich. Ich war nur so, wo ich dachte, okay, bringe mir halt wenigstens einen guten Schlusspunkt. Aber einfach aufzuhören, wie so eine Scheißserie ist kein guter Schlusspunkt, das ist scheiße. Vor allem, Leute, die in Anführungszeichen Fans des ersten Teils haben jetzt 5 Jahre auf den zweiten gewartet und ihr endet einfach damit, ohne irgendwas abzuschließen, nach dem Motto, okay, Teil 3 kann kommen. Und ganz ehrlich, und jetzt ohne Witz, natürlich ist der auf Platz 1, der Film, der wird natürlich auf Platz 1 kommen. Es ist Netflix-Blockbuster, es ist immer so, ja. Aber ich finde es echt wirklich ein bisschen unverschämt, einen Film so enden zu lassen. Ich hatte nicht das Gefühl, dass ich hier wirklich einen Film gesehen habe, sondern einfach nur eine sehr langgezogene Folge einer Serie, wo ich mich ehrlicherweise frage, ob ich dann bei Staffel 3 weitergucken soll.
Ich war richtig sauer. Und zwar nicht, weil ich jetzt unbedingt wissen wollte, wie es weitergeht oder sowas. Aber irgendwie fühlt man sich ja, also wir werden uns ja dann wahrscheinlich in ein paar Jährchen, falls der kommt, das ist ja nochmal, also bei der Produktionsgeschichte ist das überhaupt noch nicht sicher, weil der wird teuer gewesen sein. Und aktuell sind alle Streamingdienste ja so, wie viel Geld wollen wir ausgeben? Also super uns, also ich finde es kurios, dass sie bei den Nachdrehs nicht gesagt haben, wir drehen Schluss. weil es ist wirklich, es ist nicht so wie bei, also es wird ja auch über 28 Years Later aktuell, finde ich, diskutiert, dass der hat auch ein offenes Ende, aber ich finde, da wird eine Geschichte zu Ende erzählt und dann hängt der noch ein offenes Ende dran. Das ist hier nicht der Fall. Ja. Hier ist einfach, es ist einfach, es fliegt weg und dann kommen die Credits nicht so, nein, ja. Was? Nein! Ich war richtig wütend. Ich dachte, das kann jetzt nicht sein. Das ist jetzt nicht euer Verarsche. Also.
Ja. Es ist wirklich so. Also, 28 Years Later ist echt ein gutes Beispiel, ne? Weil da die eine Figur, um die es da geht am Ende, der ihr Arc ist quasi abgeschlossen. Die hat eine Entwicklung durchgemacht, ja? Das ist damit erledigt, ne? Natürlich ist da echt viel Raum für, dass es weitergeht. Es geht ja im Januar auch mit The Bone Temple weiter. Aber das ist ein offenes Ende, was mir gefällt. Das fühlte sich für mich nicht antithematisch an, sondern einfach, dieses Kapitel ist abgeschlossen. Bei The Old Guard 2 hast du nicht das Gefühl, dass nur irgendetwas abgeschlossen ist. Es ist ein komplett fantasieloses, offenes Ende. Und ich mag offene Enden eigentlich ganz gerne, aber das ist Smoppelkotze gewesen.
Ja, und ich muss auch sagen, das ist mir gerade nochmal eingefallen, das habe ich mich während des, also ich weiß nicht, ob der Film Anschlussfehler hat, aber es gab so Szenen wegen Schnitt und Kamera, wo ich mich immer gefragt habe, ist das jetzt ein Fehler oder ist das einfach nur schlecht gedreht, weil Charlize Theron hängt irgendwann mit ihrer Axt an einem Hubschrauber und krakelt da so hoch und mal hat sie ihre Axt in der Hand und mal nicht, man sieht sie nicht, und wo ich gefragt habe, hängt die da irgendwo unten rum, keine Ahnung, oder man sieht die ganze Zeit im Gegenende zwei Hubschrauber rumfliegen. Ja. Und am Ende sind da auf einmal 8 oder so. Und ich denke, das ist so schlecht. Also, das ist dann vielleicht kein Anschlussfehler, aber ich denke, es ist einfach so schlecht gefilmt, wenn man mir nicht vorher diese, auf einmal sind es mehr. Es ist so viel einfach schlecht. Es ist so blöd. Auch allein der Anfang, muss ich sagen, da hat der Film mich auch schon verloren. Wenn sie halt da Quinn rausholen aus dem Meer, das sieht so scheiße aus, weil es ist offensichtlich nicht echt. Da wurde nicht auf dem Boot auf dem Meer gedreht, sondern im sehr, sehr schlechten Studio.
Ja.
Vor Greenscreen oder The Volume. Und es sah richtig mies aus.
Ja. Ist. Weißt du, was das Interessante ist? Also ich habe den Film ja gerade eben erst geguckt. Und als er zu Ende war, dachte ich mir so, boah, Letterboxd-wertungstechnisch mit 2 von 5. Aber jetzt, je mehr ich über den Film nachdenke und je mehr wir über diesen Film reden, ist es bei mir mittlerweile keine 2 von 5 mehr. Es geht wirklich so stramm in Richtung 1,5 bis 1, weil ich mir wirklich denke, Leute, das muss man auch erstmal schaffen, also sowas abzuliefern, wenn man solche Zutaten zur Hand hat. Und ich erwarte ja auch keinen 5-Sterne-Film, ja. Aber das ist halt nichts. Also, ich bin halt echt froh, den ersten Teil nicht nochmal nachgeholt zu haben oder aufgefrischt zu haben, weil das für was bringt ja nichts. Und also, mich würde es wirklich und unironisch interessieren, ob es da draußen wirklich Leute gibt, die die Vorlage kennen oder halt einfach den ersten Teil so mögen, dass sie sich jetzt wirklich auf den zweiten freuen. Denn ich habe nicht das Gefühl, dass der Film, der erste Teil, irgendeinen sichtbaren Impact gehabt hat. Wie gesagt, ja, erfolgreichster Netflix-Film ist unisono, keine Ahnung. Das wechselt ja eh alle 3 Wochen. Ich meine, hier, wie hieß dieser komische Agentenfilm mit Gal Gadot und Matthias Schweighöfer, weil der ja auch irgendwie mal der erfolgreichste Netflix-Film aller Zeiten gewesen
Heart
sein
soll.
Heart of Stone. Hat auch keine, kriegt auch keinen Hall mehr nach, ne?
Ey, man muss ja auch sagen, The Gray Man war ultra erfolgreich. Aber ich sag mal so, das hat jetzt, glaube ich, der Karriere der Russos nicht unbedingt geholfen.
Sie drehen jetzt wieder bei Marvel. Das sagt viel über die Russos und auch viel über Marvel, wenn du mich fragst.
Oh, und eine Sache muss ich noch sagen, ganz oberflächlich. Ja. Die Frisur von Charlize Theron sah aus wie Müll. Also, was man ihr da für einen halben Fukuhila gemacht hat, so, keine Ahnung. Ich war richtig wütend.
Es ist echt interessant, auf welche Details du achtest. Zuerst die Inneneinrichtung, jetzt die Frisur, was kommt als nächstes?
Ja, so weit hat mich der Film getrieben.
Ja, die Theron kann alles tragen, auch Glatze. Was ich mich halt manchmal...
Hätte sie mal.
Aber was ich mich halt gefragt habe, überleg mal, jetzt einfach, man tauscht einfach ihre Figur einfach mit Furiosa aus. Ich meine, die Furiosa wäre ja einfach durchgewämst durch den Film. Das hätte Spaß gemacht, glaube ich. Aber so...
Ja. Ach, nee, also wirklich. Also ich fand ihn jetzt nicht so schlimm wie Love Hurts oder A Working Man. Aber so viel mehr ist er auch nicht.
Ja, wie gesagt, das ist bei allen 3 Titeln ist halt die Erwartungshaltung auch ein bisschen das Problem. Ne? Also alles waren, also die von dir genannten Titel, das waren 2 Titel, Working Man und Love Hurts, die hatte ich Bock. Die habe ich gefreut. Und mehr dazu, glaube ich, in unserem Podcast. Ich möchte jetzt das jetzt nicht nochmal aufwärmen, aber sie waren nicht gut.
Nee, und es gab ja einige wirklich auch so eher so durchwachsen. ganz ab mit Kevin James. Ey, der war auch nicht gut. Aber
ich hatte ihn so
der war viel, ja. Ich wollte sagen, der war viel besser als das hier. Also ich saß allein im Kino, es war völlig weird. Ich wurde nicht mal kontrolliert. So wenig hat das Kino den Film interessiert. Ich hatte kurz Angst, dass der Film nicht mehr startet, hat er dann aber. Aber nee, also das war wirklich gar nichts.
Ja, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich glaube, wir können zum Ende kommen, oder?
Ich habe nicht genug in Rage geredet, ne? Du. Bevor ich noch irgendwie hier anfange, über was weiß ich zu reden. Schuhe,
ja, ne? Das sind doch keine richtigen Schuhe, die die anhaben. Was sind das für Absätze? Das nennt ihr Gartenfliege in der Ulka 2. Das ist ja ein Verbrechen an der Botanik.
Ach, okay. Ja, Stu, Fazit. Ich gebe mir jetzt auch keine Mühe mehr hier.
Ja. Der erste Teil war schon nicht so geil, aber gut guckbar und solide. Der zweite Teil ist nicht, kann man auch gut weggucken, aber das heißt nicht, dass er gut ist, eher im Gegenteil. Der ist halt so, so nichtssagend, so inspirationslos, so lustlos. Und ja, wenn man bedenkt, wer da vor der Kamera steht, ist das einfach nur traurig. Und ich glaube, es liegt an Charlize Theron, dass ich mir merken werde, Old Guard 2 habe ich gesehen. Wie gesagt, ich möchte hier gerne nochmal auf andere Netflix-Filme verweisen, wo ich vergessen habe, dass ich sie gesehen habe, 10 Minuten, nachdem ich sie beendet habe. Das wird dank Charlize Theron hier nicht passieren. Trotzdem bleibt mir leider kein anderes Urteil übrig, als zu sagen, es ist einfach kein guter Film. Es ist wirklich, wirklich kein guter Film. Und deswegen, mir wurde gesagt, ich soll bitte meine Letterbox-Wertung nennen. Deswegen, ich bin noch unschlüssig, aber das wird im Idealfall 1,5 Sterne, im schlimmsten Fall wird es 1 Stern sein und ja, keine Empfehlung von mir. Und ich habe das Gefühl, bei dir wird es eh nicht ausgehen.
Ja, ich kann das, glaube ich, gar nicht mehr sagen. Ich kann natürlich sagen, guckt euch auf Netflix lieber Havoc an. Guckt euch auf Netflix lieber Bullet Train Explosion an. Guckt euch auf Netflix lieber KO an. Guckt euch auf Netflix, keine Ahnung, lieber Last Bullet an. Guckt euch auf Netflix lieber Back in Action mit Cameron Diaz an. Der war auch nicht sonderlich gut, aber der hatte Cameron Diaz und Jamie Foxx, die Spaß hatten an ihrem Quatsch da. Und das hier ist wirklich, also.
Guckt euch bitte aber auch nicht Poop Cruise an, diese Trainwreck-Dokumentation. Ey Leute, was soll das denn? Okay, ihr musstet irgendwie 3 Tage lang in die Ecke scheißen. Ja, ist schlimm, aber die reden darüber, als ob sie einen Menschen umgebracht hätten. Sorry, das war einfach furchtbar gestern Abend. Das muss ich noch loswerden, sorry.
Also es gibt einfach so viel Besseres auf Netflix, wie zum Beispiel, auch da müsst du jetzt natürlich zustimmen, dass der besser ist, K-Pop Demon Hunter ist ja ein Ultra-Erfolg auf Netflix übrigens. Ich bin völlig irritiert. Ich habe schon gedacht, der kommt gut an, aber der hat auf Letterboxd, glaube ich, schon über 250.000 gelockte, also Leute haben den gelockt. Das ist ein riesiger Erfolg und das ist auch ein besserer Actionfilm als das hier.
Da kann ich nicht viel gegen sagen. Also ich fand, K-Pop Demon Hunter war halt nicht mein Film, aber der hat zumindest noch ein bisschen was ausgelöst in mir, im Gegensatz zu die Old Guard 2. Also von daher, ja. Ja, ich werde mir heute Abend Heads of State angucken. Ich glaube, mit dem werde ich auch mehr Spaß haben. Ich glaube nicht, dass ich ihn so gut finden werde wie du. Aber sag mal so, ich sollte immer zuerst einen richtig schlechten Film gucken und danach so einen Film, wo ich mir unsicher bin, ob mir gefällt. Ich glaube, das wird dem zweiten Film gut tun.
Ja, ich glaube, meine Reihenfolge hat The Old Guard 2 auch nicht gut getan. Genau, was euch, oder also erstmal, was uns natürlich gut tun würde, wenn ihr unsere Folgen hört, das habt ihr hier jetzt schon gemacht, top, mega cool. Wenn ihr die Folgen bewertet, wo das geht, gerne auch kommentiert. Ihr könnt den Podcast abonnieren, bestimmt bei euren Podcatchern eurer Wahl. Ihr könnt auf unserer Website vorbeikommen. Das findet ihr in den Shownotes. In den Shownotes findet ihr auch den traumhaften Discord-Server, den hat Vergangenheitsdu ja schon angesprochen. Ihr findet auch den Link zu unseren Letterboxd-Accounts und eine schöne Beschreibung, die der Stu da zusammenzimmert. Und ja, wir beiden nicht ganz so alten Wächter haben jetzt hier auch unser Dienst, glaube ich, geleistet.
Ja. Eine Frage noch. Was glaubst du, werden wir zuerst sehen? Das Heidener-Reboot von Stef Stahelski oder die Old Guard 3?
Ja, Highlander. Ich hätte es eher gesagt, du fragst, ob wir eher Old Guard 3 sehen oder den dritten Rebel Moon.
Oh, stimmt, das gab's ja auch noch. Oh, aber ich glaube, wir sind uns einig, wenn jetzt die Nachricht kommen würde, George Miller dreht Furiosa mit 2 mit Charlize Theron, da wären wir dabei.
Du, ich würde mir auch eher nochmal Rebel Moon 3 angucken.
Wie nochmal Rebel Moon 3 angucken? Weißt du mehr als ich?
Nee, wäre lustig.
Wer ist dieser Zack, mit dem du immer redest?
Ja, Rebel Moon 3, kann ich euch sagen, der geht 6 Stunden und 5 Stunden davon mäht Sophia Butella ein Feld.
Kommt da auch noch ein Director's Cut, der die Tiefe des Feldes noch ein bisschen mehr würdigt?
Ja, eigentlich ist es nur 3 Minuten, die sie ein Feld mäht, aber es geht, man kann es zerdehnen.
Okay, ja, ich glaube, wir haben jetzt alles gesagt und sind durch.
Top, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank an dich,
Stu. Danke, ja, auch.
Vielen Dank an mich und
ciao.